zwischen Hamburg und Haiti. Aus dem Atlantik in die Dose. Die letzte Ölung der portugiesischen Sardinen. Eine Sendung von Thilo Wagner.
In einer engen Straße in Lissabon tragen die Bars die Namen berühmter Hafenstädte wie Tokio, Oslo und Liverpool. Früher haben hier Matrosen in den spärlich ausgeleuchteten Nachtclubs Prostituierte aufgesucht. Vom Rotlicht ist nicht viel geblieben. Doch das Viertel in der Nähe des Tejo-Ufers ist wieder angesagt bei jungen Nachtschwärmern, die bis in die frühen Morgenstunden die Straße in einen wuselnden Treffpunkt verwandeln. Zur Mittagszeit wirkt das Viertel verschlafen. In einer winzigen Bar hängen alte Fischernetze und Angelruten von der Decke. In einer langen Glasvitrine liegen hunderte von Fischkonserven. Das Sol y Pesca war einmal ein einfaches Anglergeschäft für die Fischer. Heute bietet es Drinks und Fisch aus der Dose.
An einem kleinen Tisch sitzt Maddie Darrett tight vor einem Glas Weißwein und vier halben Sardinen. Mariniert in roter Chilisauce, besprenkelt mit ein bisschen Schnittlauch. Die junge Amerikanerin beißt genüsslich in den Dosenfisch. Schmeckt der?
I'm just trying the sardine. It's amazing. I moved to Turin to do a master's, and there's a restaurant there called Conserveria, and they do the same sort of thing, where it's just tinned foods. And I love that place. So.
Maddie hat in Toronto studiert. Dort gibt es ein ähnliches Lokal, wo man Fisch aus der Dose bekommt. Portugal sei ja weltbekannt für seine Fischkonserven, sagt sie. Deshalb habe sie in Lissabon nach einer Bar gesucht, wo sie Sardinen probieren könne. Hat sie schon mal darüber nachgedacht, wie die Sardine eigentlich in die Dose kommt?
No, I don't and I probably should.
Nein, noch nie. Aber vielleicht wäre es mal an der Zeit. Normalerweise schaue ich immer ganz genau hin, woher der Fisch kommt, den ich kaufe. Aber irgendwie ist mir das egal, wenn ich Fisch aus der Konserve esse.
Paulo Leitão lenkt seinen 23 Meter langen Fischkutter Mestre Comboio aus dem Hafen von Peniche, rund 100 Kilometer nordwestlich von Lissabon. Der 48-Jährige mit dem angegrauten, perfekt gestutzten Backenbart ist schon sein halbes Leben lang Kapitän. Das erste Schiff hat ihm sein Vater vererbt. Die Familie ist seit Generationen mit dem Meer und den Sardinen verbunden.
Vor der Küste gibt es viele Sardinen. Vor ein paar Wochen lagen hier 40 Fischkutter im Hafen. Sie sind jeden Tag zum Fang hinaus aufs Meer gefahren und abends immer mit vollem Boot zurückgekommen. Die Sardine ist ganz wichtig für unsere Region. In den Gewässern gibt es zwar noch Makrelen, aber die können die Sardinen nicht ersetzen. Wenn die Sardinen im Winter laichen, fangen wir Makrelen. Aber das geht nur ein paar Monate. Ohne die Sardinen würde sich unser Geschäft nicht mehr rentieren. Wir müssten unsere Boote verkaufen.
Peniche ist für seine ausgezeichneten Sardinen in ganz Portugal bekannt. Die Kleinstadt liegt auf einer felsigen Halbinsel, die weit in den Atlantik reicht. Sie nennt sich stolz die westlichste Stadt des europäischen Kontinents. Bis ins 17. Jahrhundert war Peniche eine Insel, die bei Ebbe zu Fuß erreichbar war. Im Laufe der Zeit lagerte sich Sand ab und über den entstehenden Dünenstreifen fand Peniche Anschluss ans Festland. Die Stadt war schon zur Zeit der Neandertaler ein Siedlungsort. Davon zeugt eine Höhle in der Umgebung. Die Festungsanlage aus dem 16. Jahrhundert, die erhaben über der Stadt thront, schützte die Einwohner gegen Piraten und andere unwillkommene Gäste. Vielen Portugiesen ist die Festung aber aus einem anderen Grund bekannt. Bis Mitte der 70er Jahre hielt das autoritäre Regime von Antonio de Oliveira Salazar hier politische Gegner jahrelang in Isolationshaft. dem legendären portugiesischen Kommunistenführer und Widerstandskämpfer Álvaro Cunhal, gelang 1960 eine spektakuläre Flucht aus dem Gefängnis. Heute ist Peniche nicht nur für seine reichen Fischgründe bekannt, sondern auch für seine Wellen. Die besten Surfer der Welt messen sich einmal im Jahr mit den Kräften des Ozeans. Ein paar Kilometer westlich von Peniche erhebt sich die felsige Inselgruppe Berlengas aus dem Atlantik. Wegen seiner reichen Unterwasserwelten zählen diese Granitinseln zu den Biosphärenreservaten der UNESCO.
Im Heck des Fischkutters Mestre Comboio hockt die 14-köpfige Mannschaft auf großen Plastikwannen und eingerollten Netzen. Die Fischer rauchen, erzählen Witze und ziehen sich allmählich Ölzeug über ihre zerschlissenen Hosen und tätowierten Oberkörper. Kurz hinter der Hafenmauer dreht Kapitän Paulo Leitao bei. Neben und hinter ihm liegen 20 weitere Kutter und warten darauf, dass die Jagd auf die Sardinen beginnt. Die lokalen Behörden haben angeordnet, dass die kleinen Fische in diesem Jahr erst ab 14 Uhr gefangen werden dürfen, damit alle Fischer die gleichen Chancen auf einen der großen Schwärme haben.
Das wird jetzt ein großes Wettrennen. In ein paar Minuten dürfen wir rausfahren. Wir alle wollen zu denselben Stellen. Dorthin, wo die Sardinenschwärme über Sand schwimmen. Wer zuerst hinkommt, kann sie auch zuerst abfischen.
Nach 20 Minuten hat Paulos modernes Schiff die alten Holzkähne der Konkurrenten locker hinter sich gelassen und die Sandgründe erreicht. Mittlerweile lenkt der Steuermann das Boot. Paulo beobachtet über verschiedene Monitore, was sich vor, neben, hinter und vor allem unter ihm bewegt. Angespannt schaut er immer wieder hinaus, ob ihm die anderen Schiffe genügend Platz lassen, damit er sein erstes Fangmanöver angehen kann. Plötzlich wird es hektisch. Paulo hat auf dem Echolot einen langgezogenen, bunten Fleck ausgemacht. Er wirft eine rosafarbene Boje über Bord. Ein Warnsignal ertönt. Es ist der Aufruf an die Mannschaft, das Netz so schnell wie möglich ins Wasser zu bringen. Bei voller Fahrt wird ein Beiboot vom Heck ins Wasser gelassen. Es zieht das 1500 Meter lange Netz blitzschnell vom Fischkutter, der mit hoher Geschwindigkeit einen Kreis um die Boje fährt. Jede Sekunde zählt. Der Fischschwarm ist nur dann zu fangen, wenn das kreisrund aufgezogene Netz keine Lücke mehr aufweist. Ringwadenfischen nennen das die Seeleute. Paulo haut den Rückwärtsgang rein. Sein Kutter kommt zum Stehen. Die Ringwade hat sich geschlossen. Jetzt holt Paulo über eine starke Seilwinde das Netz ein. Es schließt sich unter Wasser zusammen und treibt so den ganzen Schwarm ins Netz, ohne den Meeresboden zu berühren. Ringwadenfischen gilt als umweltschonende Fangmethode, weil nur wenige andere Meerestiere ins Netz gehen. Über eine große Aluminium-Riemenscheibe, die in 4 Meter Höhe an einem Kran befestigt ist, wird das Netz an Bord gehievt. Wasser platscht auf das Ölzeug der Seeleute, die das Netz sorgfältig wieder zusammenlegen. Kleine silberne Fische hängen in den Maschen. Kapitän Paulo blickt missmutig auf die Beute, die seine Männer mit einem großen Kescher in Plastikwannen schöpfen.
Das fängt ja gar nicht gut an. Diesen Wurf hätten wir uns sparen können. Auf dem Echolot habe ich einen großen Schwarm gesehen. Das sind jetzt vielleicht 2 Tonnen, die wir im Netz haben. Aber es sind nur wenige Sardinen. Also das war wohl ein gemischter Schwarm mit vielen Makrelen und das ist ganz schlecht. Die Makrelen werfen wir gleich wieder über Bord.
Paulo funkt und telefoniert mit ein paar Kollegen. Er lässt Frust ab. Am Heck sortiert die Mannschaft die vielen kleinen Fische und tatsächlich landen die toten Makrelen wieder im Meer. Der Kutter fährt von Sandgrund zu Sandgrund und als Paulo schließlich wieder das Netz auswerfen lässt, drückt die starke Strömung den Sardinenschwarm aus der Ringwade, bevor sie sich geschlossen hat.
Já foram para aí 2, 3, 4,
Paolo ist stocksauer. Vor allem als 5 vollbeladene Kutter an ihm vorbei zurück nach Pimi stockern.
Der Kutter fährt die Steilküste entlang. Die roten, sandigen Felsen sind nun in ein weiches Abendlicht getaucht. Die Besatzung ruht sich in der Kajüte aus. Nur ein kleiner, drahtiger Mann hockt weiter auf dem Netz und schaut über die weichen Wogen des Atlantiks in die untergehende Sonne. Antonio Nazaré, den alle nur Toni nennen, hat schon als Jugendlicher auf einem Fischerboot angeheuert. Da war Portugal noch eine Diktatur. Seit mehr als 40 Jahren geht er auf Sardinenfang. Eigentlich ist der 60-Jährige längst pensioniert, aber weil er von seiner Rente kaum leben kann, heuert er immer wieder an. Kapitän Paolo schaltet die Maschine aus und überlässt den Kutter dem Tanz der Wellen. Nun gehe gleich die Sonne unter, sagt Toni. Die beste Zeit, um Sardinen zu fangen.
Jetzt spielt die Natur die Musik. Die Fische kommen zum Fressen nach oben und lassen sich viel leichter fangen. Manchmal schwimmen sie tief unten auf dem Meeresgrund, in 55 bis 65 Meter Tiefe. Aber jetzt, zu dieser Stunde, steigen sie auf und dann ist es ein einfaches Spiel.
Toni ist erfahren und offenbar nicht nur mit den Sardinen auf Du. Er zeigt auf die Möwen, die über dem Kutter segeln.
Ob große Fische, Vögel oder Menschen, fast alle essen Sardinen. Für das Ökosystem des Meeres ist die Sardine enorm wichtig. Die Sardine ist ein fetter Fisch und deshalb wollen alle sie fressen. Sie ist kein Fisch, der irgendwo zu Hause ist. Sie wandert durch die Meere und überall wird sie verfolgt und gejagt. Von den Vögeln und Fischen und von uns Menschen.
Einige jüngere Fischerkollegen sind aus der Kajüte gekommen und haben sich neben Toni aufs Netz gesetzt. Sie ziehen ihn auf, nennen ihn Strandkönig. Toni lacht nur. Sollen sie nur Witze machen, diese Ahnungslosen. Er kennt die Sardinen.
Die Sardine ist die Königin der Meere. Das portugiesische Gold. Für uns Fischer ist sie wirklich Gold. Mit dem Sardinenfang verdienen wir genügend Geld, um über den Winter zu kommen.
Plötzlich fliegt eine Boje durch die Luft ins Wasser. Dann erschallt das Warnsignal. Toni und die anderen Fischer springen auf und nehmen ihre Plätze ein. Beiboot runter, Ringwade raus, Seilwinde an. Die Sonne ist längst untergegangen. Am Horizont dehnt sich ein orangefarbener Streifen über das tiefschwarze Wasser. Die Besatzung holt rasch das Netz ein. Im Scheinwerferlicht funkeln die silbernen Körper der Sardinen. Das Netz ist nun zwischen Kutter und Beiboot zu einer Tasche gespannt. Aber tausende Sardinen glitzern im Wasser, springen wild an die Oberfläche. Bald landen die zappelnden Fische in den Plastikbahnen. Eis drauf und Deckel zu. Kapitän Paolo schaut von der Brücke herunter. Er ist immer besorgt, dass das Netz reißen könnte.
Die Fische sind zwar klein, aber es ist eine riesige Menge. Viel mehr, als ich überhaupt fangen darf. Das sind jetzt mehr als 10 Tonnen und ich darf nur 3,7 Tonnen an Land bringen. Ich packe so viel aufs Boot, wie es geht und den Rest muss ich wohl über Bord werfen.
Dann gibt Kapitän Paolo Vollgas. Der Kutter spritzt durch die Wellen nach Norden. Zurück nach Peniche.
Es ist nach Mitternacht, als Paolo Letao anlegt. Ständig hängt er am Handy. Die Händler rufen an. Seit Stunden warten sie an den Docks ungeduldig auf den letzten Fang des Tages. Gabelstapler bringen die vollbepackten Plastikwannen in die Markthalle, wo Fischhändler Bilouche die Qualität und Größe der Sardinen begutachten. Bilouche, ein athletischer junger Mann mit braungebranntem, kurzgeschorenem Schädel, rennt hektisch herum.
Insgesamt habe ich über 6 Tonnen Sardinen von verschiedenen Kuttern gekauft. Aber ich wollte unbedingt auf dieses Boot warten, weil es immer Sardinen von sehr guter Qualität anlandet. Ich habe also 1,7 Tonnen Sardinen von Paulus Kutter übernommen. Für 4,50 Euro das Kilo.
Die Zeit drängt. In wenigen Stunden müssen die Fische auf den Großmärkten im Raum Lissabon und in den Konservenfabriken eintreffen. Ein paar Männer packen im diffusen Scheinwerferlicht die Sardinen in handliche Styroporkisten, die erst gewogen, dann mit Eis gefüllt und schließlich fest verpackt werden. Ein Teil wird in den gekühlten Lagerraum gerollt. Ein anderer landet sofort in den Kleintransportern. Tür zu, Motor an. Die Sardinen gehen auf die Reise durch das nächtliche Portugal.
Die Konservenfabrik Briosa liegt im Fischerhafen von Figueira da Foz, an der Mündung des Flusses Mondego. Der beliebte Badeort, 200 Kilometer nördlich von Lissabon mit seinem langen Sandstrand, hat sich in die Geschichtsbücher eingeschrieben, weil hier 1808 der spätere Duke of Wellington mit seinen britischen Truppen an Land ging, um zusammen mit den Portugiesen die Truppen Napoleons von der Iberischen Halbinsel zu vertreiben. Seit Ende des 19. Jahrhunderts verbringen wohlhabende Familien hier den Sommer. Aus dieser Zeit stammt auch das Casino, die älteste Spielhalle der Iberischen Halbinsel. Auf dem Südufer des Mondego ist von Poker und Schillen wenig zu spüren. Ganz im Gegenteil. Hier wird malocht. In Lagerhallen stapeln Arbeiter Paletten, am Kai flicken Fischer Netze. Es riecht nach Brackwasser und Dieselöl. In der Fischfabrik Briosa streifen sich Produktionsleiter Rodrigo Sosa und die Qualitätsmanagerin Joana Moreno Haarkappen und weiße Arbeitskittel über ihre Kleider. Rodrigo spricht mit brasilianischem Akzent, das Erbe einer bewegten Familiengeschichte. Sein Großvater wanderte in den 40er Jahren aus Portugal nach Brasilien aus und war dort so erfolgreich, dass er mit genügend Geld zurück in seine Heimat kam, um in die Konservenindustrie zu investieren. Die Fabrik habe sein Großvater Anfang der 90er Jahre bauen lassen, erzählt Rodrigo, und der Standort sei ganz bewusst gewählt worden.
Die Sardine ist ein vielseitiger Fisch. Sie bewegt sich ständig, wandert durch den Ozean. Vor über 150 Jahren gab es nur im Süden an der Algarve die großen Sardinenschwärme. Also wurden dort die ersten Konservenfabriken gegründet. Mit der Zeit ist die Sardine in den Norden gewandert und die Industrie ist ihr quasi hinterhergelaufen. Deshalb haben wir heute in Nordportugal den größten Teil der Industrie sitzen.
Im Eingangsbereich der Fabrik steht ein Tisch mit Produkten aus der neu entwickelten Gourmet-Linie. Briosa verkauft seit kurzem eine sogenannte Vintage-Sammlung. In einer auf alt getrimmten Holzkiste liegen 5 Dosen mit Sardinen unterschiedlicher Zubereitung. In feinem Olivenöl mit Knoblauch, in scharfer und normaler Tomatensauce, mit Gemüse und Gewürzen, in scharfem Olivenöl. Rodrigo erzählt, dass solche Premium-Produkte zwar nur 5-10% des Umsatzes ausmachten, aber die hätten entscheidend dazu beigetragen, dass die Konserve nicht nur in Portugal das Stigma des Arme-Leute-Essens ablegen konnte. Joana nickt. Der Dosenfisch ist vor ein paar Jahren populär geworden, weil auch in Portugal eine Sehnsucht nach ursprünglichen Produkten entstanden ist.
Die Industrie hat damit begonnen, die Dosen in einem portugiesisch inspirierten Design herzustellen, mit typischen Kachelbildern auf der aufwendigen Verpackung. Die Konserven sind so zu einem Teil der portugiesischen Identität geworden.
Wie die Sardine selbst. Längst prangt sie auf T-Shirts und Werbeplakaten. Der kleine Fisch bestimmt auch, welche Produktlinie jeweils in der Fabrik in Figueira da Foz produziert wird.
Quando o peixe chega, nós também tiramos peixe para nós fazermos a avaliação
Joana Moreno prüft jeden Morgen als erstes die Qualität der nachts angelieferten Fische. Die junge Frau zeigt auf die Haut. Sie muss glänzen. Die Augen sollten klar sein. Wenn die Fische exzellent sind, werden Gourmet-Konserven hergestellt, erzählt Rodrigo Sosa. Wenn nicht, wandern sie in den herkömmlichen Produktionsprozess. Rot gefärbte leere Konserven rattern auf ein kleines Förderband. An der Seite chinesische Schriftzeichen. Die Sardinen, die in der letzten Nacht angeliefert wurden, hatten offensichtlich nicht das Zeug zum Gourmetprodukt. Sie werden in Standarddosen landen, die für den asiatischen Markt bestimmt sind. Am Förderband stehen Frauen in blauem Arbeitskittel und weißer Plastikschürze. Sie legen Pfeffer, Gewürznelken, rote Chilibohnen, eingelegte Gurken und Karottenscheiben in die Weißblechkonserven. Von dort gelangen die Dosen per Förderband zu weiteren Arbeiterinnen, die den Fischen ratzfatz Kopf und Schwanz abschneiden, die restlichen Gedärme herausziehen und jeweils 4 Sardinen in eine Dose legen. Männer arbeiten hier nicht.
In der Fischkonservenindustrie haben immer die Frauen der Fischer gearbeitet, weil sie einfach gut mit Fisch umgehen konnten. Und diese Tradition, dass nur Frauen den Fisch verarbeiten, hat sich über die Jahre gehalten.
Die eingedosten Standardsardinen werden nun in einem großen Wasserdampfkocher eine halbe Stunde erhitzt. Nach dem Kochvorgang kühlen die Sardinen kurz ab, laufen dann weiter auf dem Förderband und werden mit Olivenöl bespritzt. Schließlich der luftdichte Deckel drauf und ab zur Sterilisation.
Das ist das Herzstück der Konservenindustrie. Die Fischdosen werden bei 121 Grad sterilisiert. Das erzeugt eine kleine Revolution im Innern der Dose. Der Fisch ist ja voller Mikroorganismen. Durch die Sterilisation töten wir alle ab. Dadurch wird sich die Sardine nicht zersetzen. Die Haltbarkeit der Konserve ist deshalb extrem lang.
Die fertigen roten Sardinendosen mit dem Konterfei von Portos, dem Musketier auf dem Deckel, purzeln in der angrenzenden Lagerhalle von einem Förderband auf einen großen Tisch und werden noch einmal überprüft. Die Firma Briosa profitiert von einem Trend. Sardine in der Dose ist in.
Viele Menschen haben erkannt, dass die Konserve nicht nur ein Essen in Kriegszeiten ist, sondern eine ganz außergewöhnliche kulinarische Erfahrung. Die Fischdose ist in Mode gekommen.
Rodrigo und Joana laufen an den zweistöckigen, breiten Regalwänden vorbei, in denen sich die Sardinendosen auf großen Paletten türmen. Sie sind in Folie eingepackt, zusammen mit einem Beipackzettel, auf dem die Zielorte stehen. England, Macau, Shanghai. Rodrigo steht an der Rampe, wo sonst die LKW halten, um die Sardinendosen einzuladen. Er blickt über den Hafen und das Industriegebiet. Dahinter liegen die ersten Sanddünen und der weite, blaue Ozean. Von hier gehe die Reise der Sardine weiter, sagt er.
In seiner Lissabonner Bar Sol y Pesca steht Enrique Vaspato hinter dem winzigen Tresen, streift das Verpackungspapier von 2 unterschiedlichen Sardinendosen und zieht die Blechdeckel auf. Wenn es jemanden in Portugal gibt, der die hohe kulinarische Kunst der Fischkonserve vermitteln kann, dann ist es dieser kleine Mann mit Halbglatze und freundlichen Augen hinter den großen Brillengläsern. Enrique hat ein Buch geschrieben über die Art und Weise, Konservenfisch zu genießen. Er nimmt eine kleine Salatzange in die Hand und holt eine Sardine sorgfältig aus dem Olivenöl.
Começa-se por tirar no meio para não as estragar tanto. É mais fácil tirar a do meio primeiro.
Wenn man die Fische nicht zerquetschen will, erzählt er, muss man die Sardine, die in der Mitte liegt, zuerst herausnehmen. Er legt aus jeder Dose eine Sardine auf ein Stück Maisbrot, tröpfelt eine Extraportion natives Olivenöl auf den Fisch und streut ein bisschen Schnittlauch darüber. Die eine Sardine stammt aus einer kleinen Produktionsstätte im Süden Portugals, die sich auf den Gourmetmarkt spezialisiert hat. Das Fleisch ist hell und fest, die Sardine sehr dick, die Haut schimmert frisch. Die andere stammt aus der Massenproduktion, obwohl die aufwendig designte Verpackung etwas anderes suggeriert. Und dieses arme Fischchen ist gelblich mit breiigem Fleisch.
So assim se consegue apreciar, de facto, ou valorizar.
É outro mundo.
É outro registro.
Enrique beißt in die dicke Gourmet-Sardine und kaut genüsslich. Es liegen Welten zwischen den beiden Sardinen, sagt er und säubert sich die öligen Finger an einer Serviette. Die Konserven hatte Enrique aus einer langgezogenen Vitrine genommen. Die Liste der Produkte im Soli Pesca liest sich wie eine Enzyklopädie des portugiesischen Dosenfischs.
Ao longo destes 150 anos, tem havido sempre altos e baixos.
Die Geschichte der Fischkonserve sei in den vergangenen 150 Jahren zyklisch verlaufen, erzählt Enrique. Zurzeit erlebe die Industrie ein neues Hoch mit teilweise bizarren Erscheinungen.
Es gibt viele Menschen, die die immer gleiche Sardinendose unterschiedlich kommerzialisieren. So gibt es manchmal 10 verschiedene Verpackungen mit unterschiedlichen Namen. Aber in der Dose liegt der gleiche Fisch. Wir haben rund 200 verschiedene Fischkonserven. Und das reicht.
Eingedoste Sardine und Thunfisch, Krake und Makrele liegen übereinander gestapelt in der Vitrine. Enrique hat Dutzende verschiedene Sardinenarten. Aber er legt Wert darauf, seinen Gästen auch andere Fische vorzustellen.
So, há cerca talvez de 8-9 anos.
Vor 8 oder 9 Jahren hat der Boom in der Konservenindustrie eingesetzt. Es gab nicht nur mehr Nachfrage, sondern auch eine größere Vielfalt im Angebot. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch den Konsum anderer Fischarten aus der Dose zu fördern. Die Bestände an Thunfisch und Sardine sind auf der ganzen Welt rückläufig. Wenn wir Konsumenten also andere Fischarten verzehren, dann tragen wir auch dazu bei, dass diese ökologischen Ungleichgewichte nicht noch größer werden.
Und dann erzählt Enrique noch von einem Fisch, den bisher noch keine Konservenfabrik auf dem Plan hat. Es ist der Drückerfisch, ein bunter Knochenfisch, der vor den portugiesischen Azoreninseln gefangen wird.
Der Drückerfisch hat eine dicke Haut und ist sehr hässlich. Wenn man ihn braten will, muss man die Haut abziehen und das ist unheimlich schwer. Den Fisch will niemand haben, deshalb ist er billig. Als Konserve könnte man die Haut einfach dran lassen und in Olivenöl einlegen. Dadurch wird der Fisch mitsamt Haut weicher. Und servieren würde ich ihn mit einem Spritzer Zitrone, mit Petersilie und Olivenöl. Das schmeckt ganz fantastisch.
Und wie kommt dann der Drückerfisch in die Dose? Nun, das ist eine ganz andere Geschichte.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal aus dem Atlantik in die Dose. Die letzte Ölung der portugiesischen Sardinen. Eine Sendung von Thilo Wagner. Es sprachen Anne Moll, Julian Sengelmann, Sandra Koop, Erki Hopf, Erik Scheffler und Daniel Kaiser. Technik Doris Umland. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.